Ja, guten Morgen. In letzter Zeit ist viel von der Ampel die Rede, nicht? Ampelkoalition, ob das wohl so klappen wird mit Rot, Gelb, Grün. Die Farben der Ampel stehen für bestimmte Parteien. Aber im Straßenverkehr, da sorgen die Farben für einen reibungslosen Ablauf, weil wir alle gelernt haben, was Rot, Gelb und Grün bedeutet. Nämlich Stopp, auch Achtung, Warte und dann freie Fahrt. Habt jetzt keine Angst, ich werde nicht über Politik predigen und auch keinen Straßenverkehrsunterricht machen. Keine Angst. Es geht wie immer im Gottesdienst um ein Thema des Glaubens. Und dabei soll uns das Bild von der Ampel eine Hilfe sein. Ich will über das Gebet sprechen, über das Gespräch mit Gott. Man kann ja darüber sehr unterschiedlich denken. Die einen sind ganz begeistert vom großen Vorrecht, mit Gott reden zu dürfen. Andere halten gar nichts davon und pfeifen darauf. Wieder andere sehen das Gebet als eine Pflichtübung an. Manche würden gern beten, aber wissen nicht, wie. Und andere, darunter auch langjährige Christen, quälen sich mit Zweifeln, Fragen und Enttäuschungen rum. Ganz so einfach scheint es mit dem Gebet also nicht zu sein. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich möchte heute Morgen Mut machen zum ehrlichen Gebet und auch auf manchen Fragen dazu eingehen. Jesus hat uns ja Grundlegendes über das Gebet gesagt, in seiner Bergpredigt zum Beispiel. Da ermutigt er uns, fordert uns auf und erklärt Folgendes. Bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird geöffnet. Würde jemand unter euch denn seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind. Und gebt sie ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Ich lese seit einigen Jahren gern im Bibellesebundheft Orientierung die Erklärung zu dem angegebenen Tagestext. Und da fand ich einmal zu Matthäus 7 hier folgenden Kommentar. Beten ist kinderleicht und Erwachsenen schwer. Wir Erwachsenen fragen, wenn Gott ohnehin weiß, was wir brauchen, wie es ja in Matthäus 6, Vers 8 steht, weshalb sollen wir da noch beten? Wir argwöhnen, andere Menschen bekommen auch ohne Gebet Gottes gute Gaben, wie es ja in Matthäus 5 auch heißt, dass Gott seine Sonne über Gute und Böse einfach so scheinen lässt. Wozu dann noch beten? Vielleicht hast du auch schon mal ähnlich gedacht. Und leider verhindern solche und ähnliche Gedanken oft unser freudiges Beten und Bitten und machen uns schwer, unbefangen zu beten. Kinder kennen diese Art Gebetshemmung nicht. Wenn wir sie anleiten zu beten, dann können wir erleben, wie die ganz frisch und frei und erwartungsvoll ihre Bitten vor Gott aussprechen. Kinder machen uns da manchmal echt was vor. Und an der Stelle gilt die Mahnung unseres Herrn Jesus auch. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Auch beim Beten ist eine kindliche Haltung nötig, sonst wird's schwer. Kinder äußern ihre Wünsche Vater und Mutter gegenüber ohne Bedenken und ohne langes Grübeln. Beten ist eigentlich kinderleicht. Das lasst uns als erstes mal festhalten. Jesus verspricht uns, wie viel mehr als ihr Eltern wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Das ist eine Zusage, der wir ganz fest vertrauen dürfen und auch sollten, denn Jesus lügt nie. Gebetserhörung ist also keine Glückssache, sondern Ehrensache für Jesus. Unser Vater im Himmel gibt seinen Kindern ein Versprechen und hält das auch. Und darum mein Thema heute Morgen: Gott beantwortet dein Gebet. Die ganze Bibel bestätigt, dass Gott Gebet erhört. Unser Gott ist ein Gott, der ist den Menschen zugewandt und zugetan. Gott gibt uns gern, was wir brauchen. Deshalb muss man ihn nie bestechen oder beschwatzen oder ihm irgendetwas abringen durch Gebet. Nein, da ist ein großes, ein starkes Ja Gottes zu unseren Gebeten und Wünschen und Herzensanliegen. Dafür steht das grüne Licht der Gebetsampel. Das merken wir uns als erstes. Grünes Licht. Gott sagt Ja, also freie Fahrt für deine Wünsche. Jesus spricht: Bittet und euch wird gegeben. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und euch wird geöffnet. Der Vater im Himmel wird denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Matthäus 7. An anderer Stelle ergänzt Jesus: Alles, was ihr dem Vater in meinem Namen bittet, das werde ich tun. In diesem Vers wird deutlich, dass dieser Gebetsweg zum Herzen unseres himmlischen Vaters durch die Vermittlung und Unterstützung von Jesus frei gemacht wird. Wir sollen im Namen von Jesus beten, damit wir Erhörung erwarten können. Das bedeutet nun nicht, dass wir an jedes Gebet diese Floskel anhängen, also das bitten wir jetzt im Namen unseres Herrn Jesus, Amen. Aber es bedeutet, dass uns beim Beten klar ist, nur durch Jesus haben wir das Vorrecht, den heiligen Gott als Vater frei und offen um Dinge zu bitten. Wir Sünder können nur dann Gott zum Vater anrufen, wenn Jesus unser Erlöser ist. Und wenn wir im Gebet zu Gott kommen, brauchen wir im Bild gesprochen von Jesus eine Vollmacht, die wir dem himmlischen Vater vorlegen, die uns berechtigt zum Empfang der Gaben. Unsere Bitten brauchen sozusagen die Unterschrift von Jesus, damit sie Erhörung finden. Also unter Berufung auf Jesus beten wir und wollen nur das erbitten und bekommen, was Jesus gutheißt, was er unterschreiben kann. Weil Jesus uns den Weg frei gemacht hat, haben unsere Wünsche also freien Pfad zum Herzen Gottes. Weil Jesus der Vermittler ist, ermutigt uns zum Beispiel auch der Hebräerbrief. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Die Ampel steht grundsätzlich auf grün. Das ist wunderbar. Was für ein Privileg für all die Menschen, die Kinder Gottes sind. Sie haben nicht nur drei Wünsche frei, wie im Märchen bei der Fee, sondern noch traumhaft viele, viele mehr. Ich erzähle uns mal ein biblisches Beispiel, wo das deutlich wird. In Apostelgeschichte 12 lesen wir von prompter, sofortiger Gebetserhörung. Die Jerusalemer Gemeinde betet für Petrus, der in der Todeszelle des Gefängnisses sitzt. Gut bewacht, sogar angekettet an zwei Soldaten, menschlich gesehen, keine Hoffnung auf Überleben. Ja, was sollte Petrus da jetzt noch retten? Der andere Gemeindeleiter Jakobus, der war bereits hingerichtet worden, obwohl sicherlich auch für ihn gebetet worden war. Macht Beten noch Sinn in so aussichtsloser Lage? Die Christen damals glaubten daran und sie haben gebetet, gemeinsam, stundenlang. Und dann hat Gott reagiert. Ein Engel befreit den Petrus. Und der stand dann kurz darauf am Tor des Gebetshauses und klopft. Aber die Beter glaubten gar nicht, dass wirklich Petrus dort stand. Sie hatten Probleme mit dieser prompten Gebetserhörung. So wie Sie denken auch wir manchmal viel zu gering von der Wirksamkeit unserer Gebete. Und ich glaube, deshalb stehen solche Berichte wie diese in der Bibel, um unseren Glauben zu stärken, um uns die Größe, die Fähigkeiten Gottes vor Augen zu stellen, um uns Mut zu machen, damit wir selbst in Krisen und aussichtslosen Fällen mit seinem Eingreifen rechnen und ernsthaft dafür beten. Schade wäre es nämlich, wenn du und ich, wenn auf uns das zuträfe, was der Apostel Jakobus mal einigen Christen schreiben musste. Er schrieb da in seinem Brief: Euch fehlt das, was ihr so gern wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Also das Erste, was uns ganz groß vor Augen stehen sollte, wenn wir über das Gebet nachdenken und wenn wir beten, ist: Gott gibt grundsätzlich grünes Licht. Er will gern unsere Gebete beantworten. Freie Fahrt also für deine Wünsche. Ja, wie schön, wenn die Ampel so auf grün steht. So muss Beten sein, oder? Es läuft, wir bekommen, was wir wollen. Leider geht das nicht immer so fix mit der Erhörung unserer Gebete. Und dann fragst du dich: Wieso gibt Gott mir nicht, worum ich ihn bitte? Hat Jesus das nicht deutlich und klar gesagt? Da steht es schwarz auf weiß: Wer bittet, der empfängt. Tja, und da zeigt uns die Gebetsampel das gelbe Licht. Zweiter Gedanke: Gelbes Licht heißt, Gott sagt: Warte, deine Wünsche stehen Schlange. Wenn Gott uns lange nicht gibt, was wir erbitten, bedeutet das nicht automatisch, er will uns das nie geben. Seine Antwort lautet nicht nein, sondern eben warte. Es ist wie das gelbe Licht bei der Ampel. Gelb heißt, Achtung, bremsen, anhalten, warten. Und rot-gelbes Licht bedeutet, warte noch, aber bald geht's los. Nehmen wir zuerst den Fall, du siehst allein das gelbe Licht. Und du weißt, Achtung, gleich kommt rot. Also warte, nicht weiter, halt an. Aufs Gebet übertragen heißt das, manchmal, da ahnen wir nach intensivem ausdauernden Gebet, ich darf zwar um alles bitten, aber diese Bitte ist doch nicht ganz in Gottes Sinn. Ich sollte damit aufhören. Es geht uns dann wie Kindern, die beim Bitten und Betteln irgendwie schon ahnen, dass Papa und Mama den Wunsch nicht gutheißen werden und mit Nein antworten werden. Trotzdem bitten sie. Christen, die länger mit Jesus unterwegs sind, die entwickeln dafür immer mehr Gespür, welche Bitten sie am besten gar nicht erst aussprechen, weil es keine guten Wünsche sind. Zum Beispiel wusste ich bei meinen Tischtennis-Matches in Jever, wenn ich da im Verein gespielt habe, dass ich nicht beten sollte: Herr, gib mir den jetzt, ich möchte gerne den besiegen. Keine gute Bitte. Bitte, Herr, lass mich im Lotto gewinnen. Ich denke, es ist auch nicht gut gebetet. Oder lass den auch mal Pech haben, damit er merkt, wie das ist, wie man sich dann so fühlt. Bei solchen Gebeten, da müssen wir einfach wissen, springt die Ampel gleich auf rot. Aber nehmen wir jetzt den Fall, du siehst rot-gelbes Licht. Das heißt, warte noch, aber mach dich bereit. Manchmal sagt Gott: Warte, ich will dir geben, worum du bittest, aber nicht jetzt sofort. Gott hat oft einen anderen Zeitplan als wir. Vielleicht musst du einen Tag oder ein Jahr, vielleicht 20 Jahre warten. Die Gelbphase kann ziemlich lang werden und man ist das Warten wirklich manchmal leid. Du musst aber wissen, bitten, suchen, klopfen, diese Verben stehen im griechischen Neuen Testament in einer Zeitform, die deutlich macht, es geht nicht darum, einmal zu bitten und dann kommt's, einmal zu suchen und dann hat man's und anklopfen und dann geht die Tür auf. Nein, man könnte es auch so übersetzen: bittet, bittet, bittet immer wieder. Sucht und sucht und klopft an, immer zu. Ja, und wie lange? Bis du eben erhältst und findest und die Tür sich öffnet. Und dann beim nächsten Mal genauso. Immer wieder. Bitte such, bis du gefunden hast. Klopf unaufhörlich an, bis die Tür sich öffnet. So kann das passieren, dass deine Gebets- und Fürbittenliste immer länger wird und deine Wünsche vor der gelben Ampel regelrecht Schlange stehen. Es kann sein, dass du monatelang für einen neuen Job betest und es passiert nichts. Du musst auch damit rechnen, mehrmals darum beten zu müssen, von irgendeiner schlechten Angewohnheit befreit zu werden. Es kann sein, dass du schon 10 Jahre oder länger dafür betest, dass dein Ehepartner mit in die Gemeinde kommt oder dein Kind oder dein Freund zum Glauben an Jesus findet. Frage, sollte man dann nicht nach 3- bis 10-maligem Gebet für die gleiche Sache damit aufhören? Macht das überhaupt noch Sinn, weiter zu beten? Gott weiß doch schon längst Bescheid. Ja schon, aber denk an das gelbe Licht. Solange du kein Rot siehst, warte vertrauensvoll, denn Gott kann die Ampel leicht auf Grün springen lassen. Es gibt in der Bibel Personen, die über 20 Jahre lang auf die Erfüllung ihrer Gebete gewartet haben. Zu denen gehören Abraham, Isaak, Zacharias und Elisabeth, und wir könnten vielleicht noch andere finden. Und wie ist das mit dem Gebetswunsch von Jesus überhaupt? Zum Beispiel in Johannes 17. Da sagt Jesus, ich bete nicht nur für sie, meine 12 Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieser Gebetswunsch von Jesus ist bis heute immer noch nicht endgültig erfüllt. Denn immer noch kommen Menschen durch das göttliche Wort der Bibel zum Glauben und immer noch sind Christen nicht eins, sondern zerstritten und geben ein schlechtes Bild vor der nichtchristlichen Welt ab. Ich glaube, Jesus betet immer noch dieses Gebet um Einheit und Missionserfolg. Manchmal lautet die Antwort Gottes auf dein Gebet, warte noch. Und ich bin sicher, wie du mit diesen Wartezeiten umgehst, das hat sehr damit zu tun, in was für eine Beziehung du zu Gott stehst und was für dich Beten eigentlich bedeutet. Wenn dein Verhältnis zu Gott Ähnlichkeit hat mit einer Geschäftsbeziehung, in der du sozusagen die Lieferbedingungen stellst, dann denkst du sicher nach längerem Warten, Beten ist ein schlechter Deal. Wir sind ja so gewöhnt daran. Immer wieder erleben wir im Bücherladen oder auch wenn wir eine Online-Bestellung aufgeben, heute bestellt, morgen geliefert. Bei Gott läuft das aber anders. Und ich bin sicher, das hat unter anderem folgenden Grund. Solche Wartezeiten wollen uns Respekt vor Gott und seiner Souveränität beibringen. Wir begreifen dann, dass Gott nicht unser Lieferant ist, auch nicht der Laufbursche, und das Gebet keine Automatenbedienung ist. Also so eine Geschäftsbeziehung sollten wir zu Gott nicht haben. Wenn du dagegen in einer Vertrauens- und Liebesbeziehung mit Jesus lebst, dann weißt du, wie es im 1. Korinther 13 heißt, Liebe ist geduldig. Man kann auch das so ausdrücken, Liebe kann warten. Das ist nicht nur ein guter Slogan für die christliche Bewegung, kein Sex vor der Ehe, sondern das gilt auch eben fürs Gebetsleben. Liebe kann warten. Wer in Liebe mit Gott verbunden ist, der vertraut darauf, dass der liebende Gott seine Gründe hat und die Erhörung nicht extra lange hinauszögert. Damit habe ich nicht gesagt, dass Wartezeiten so einfach wären. Das fällt uns manchmal doch ganz schön schwer, die Geduld nicht zu verlieren. Aber Jesus ist wirklich bereit, uns die nötige Ausdauer zu geben. Sein Geist ist der Freund und Beistand, auch in solchen schweren Wartezeiten. Damit dürfen wir rechnen. Ja, jetzt kommen wir zu einem dritten und letzten, nämlich der roten Ampel auf unserem Gebetsweg. Gott zeigt uns manchmal wirklich rotes Licht und Gott sagt, nein, deine Wünsche werden gestoppt. Rote Ampel, kennen wir, lieben wir alle nicht. Wir werden gestoppt. Du betest, aber nichts passiert. Auch nach längerem ernsthaften Beten erhältst du nicht, was du erbeten hast. Gott erfüllt deine Wünsche nicht und du musst wirklich mit dem Nein klarkommen. Der geliebte Ehepartner stirbt trotz allem Gebet. Der Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Deine Krankheit verschwindet nicht. Gott sagt nein. Und das schmerzt und das verunsichert. Das lässt uns auch schon mal am Sinn des Betens zweifeln. Wie soll man mit sowas umgehen? Ich lese jetzt als Ergänzung zu den Jesusworten einen Vers aus dem ersten Johannesbrief. Der Jünger von Jesus schreibt dort, was uns helfen kann, wenn wir über das rote Licht nachdenken und hilft uns, das besser einzuordnen. Wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, hört er uns. Er hört er uns. Vorhin haben wir gehört, Gott gibt uns, wie gute Väter und Mütter das auch tun, nur das, was wirklich gut für uns ist. Aber jetzt erfahren wir hier noch einen weiteren Gedanken. Selbst wenn es durchaus gute Bitten sind, die wir ihm nennen, dann muss und müssen diese auch im Plan und Willen des souveränen Gottes drin sein, müssen ihm entsprechen, damit er uns gibt, worum wir bitten. Und das wollen wir jetzt an einem Gebet aus dem Leben von Jesus erkennen. Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass Gott Nein zu unseren Gebeten sagt, denn selbst die Gebete unseres Herrn Jesus wurden nicht alle erhört. Und bei Jesus kann man sicherlich nicht sagen, dass bei ihm der Glaube fehlte und deswegen das Nein kam. Als er zum Beispiel im Garten Gethsemane um Bewahrung vor Leid und Tod gebetet hat, war das erstmal kein schlechter Wunsch, diese Bitte um Bewahrung vor Folter und gewaltsamen Tod, die ist grundsätzlich gut und auch richtig. Und Jesus war es wirklich ernst mit dieser Bitte, todernst war es ihm, als er sagte, lieber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch bitte an mir vorübergehen. Und das betete Jesus dreimal. Dass ihm das Leiden und die Kreuzigung erspart bleiben mögen und sein Gebet wurde nicht erhört. Nein, war Gottes Antwort. Allerdings, und das müssen wir ja jetzt ergänzen, wenn wir da weiterlesen, diesen Zusatz habe ich jetzt mal unterschlagen. Jesus hat seine Bitte mit einem Zusatz verknüpft. Das müssen wir nicht immer so sagen, wenn wir beten, aber das ist eine stille Übereinkunft zwischen uns und dem himmlischen Vater. Jesus sagt es aber laut und sagt, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Du siehst, Jesus äußerte deutlich seinen Herzenswunsch Gott gegenüber, zeigte aber auch die Bereitschaft, sich dem Willen Gottes zu fügen. Weiter bemerken wir, während Jesus betete und mit seinem Vater im Himmel sprach, da veränderte sich sein Gebet etwas. Jesus spürte im Gespräch deutlich, dass sein Vater diese Bitte um Verschonung vor dem Leiden nicht erfüllen würde und deshalb hörte sich sein Gebet zum Schluss so an, wie in Matthäus 26 geschrieben steht. Mein Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann soll dein Wille geschehen. Bemerkst du den Unterschied? Ich glaube, Jesus spürte, während er betete, dass sein Vater die Ampel auf Rot gestellt hatte. Und deshalb akzeptierte er am Ende das Nein. Er resignierte dabei nicht. Er begehrte auch nicht gegen Gott auf, sondern beugte sich demütig unter den Willen seines Vaters. Ja, und er bejahte diesen Willen nicht nur, sondern er ging schließlich seinen Feinden und dem Leiden mutig entgegen. Jesus wusste, so ist das richtig. So muss es nach dem Willen Gottes sein. Hier zeigt uns unser Herr, wie wir alle mit nicht erhörten Gebeten umgehen sollten. Nämlich so, dass wir uns beugen unter den souveränen Willen unseres Vaters im Himmel und mutig den Weg gehen, auch wenn der schwer sein sollte. Ein weiteres Beispiel für ein göttliches Nein zu einem Gebet liefert der Apostel Paulus. Der hatte wohl ein ernstes gesundheitliches Problem. Wir wissen nicht, was das war, aber wir merken, dass es ihm schwer zu schaffen macht. Paulus berichtet darüber im 2. Korintherbrief. Und da schreibt er, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Paulus hat genau mitgezählt. Dreimal habe ich um Heilung gebetet. Als nach dem ersten Mal nichts passierte, da dachte er sich, ich bete mal weiter. Manchmal kommt die Hilfe nicht sofort und Jesus will einfach, dass ich dranbleibe. Darum betet Paulus ein zweites Mal um Befreiung von dieser Belastung, die ihm das Leben schwer macht und seinen Dienst für Gott beeinträchtigt hat. Wieder wartet er auf Antwort. Wieder geschieht nichts. Und er handelt so wie Kinder, die sich nicht mit einer einmaligen Bitte zufrieden geben, wenn die Eltern nicht reagieren. Kinder denken, meine Eltern meinen das gut mit mir. Bestimmt geben sie mir auch diesmal, was ich erbitte. Und ich muss nur noch mal sagen, damit sie reagieren. Kinder geben nicht sofort resigniert auf, wenn keine Antwort kommt. Die rufen und betteln und bitten weiter, solange bis Antwort kommt. So macht es auch Paulus. Nachdem er Jesus ein drittes Mal seine Bitte vorgelegt hat, da macht sein Herr ihm klar, ich werde dir deinen Wunsch nicht erfüllen, Paulus. Und Jesus sagt zu ihm, meine Gnade, die muss dir jetzt genügen. Meine Hilfe besteht darin, dass ich dir beistehe in deiner Krankheit und du wirst merken, dass ich trotzdem mächtig wirken kann durch dich. Du siehst, Nein ist auch eine Antwort auf unser Gebet. Wir wissen nicht, wie Paulus diese Antwort erhalten hat, ob in einer Vision oder einem Traum. Hat Gott ihm innere Einsicht gegeben? Sicher ist nur, er wusste plötzlich ganz genau, dass Jesus ihm seine Bitte nicht erfüllen würde. Paulus hatte gedacht, meine Schwachheit behindert mich und meinen Dienst. Jesus aber dachte, ich segne und gebrauche Paulus trotz seiner Schwachheit. Und außerdem braucht er diese Belastung, damit sein Glaube Tiefgang behält und er nicht überheblich und stolz wird. So schreibt er selber dort im Brief. Er fand Ruhe in dem Wissen, dass Jesus der souveräne Herr in seinem Leben ist und dass er diesmal andere Pläne mit ihm hat. Darum beugt er sich. Paulus wusste ebenso, dass Jesus der liebende Herr ist, der immer eine weitsichtige und auch pädagogisch gute Absicht mit allem befolgt, so auch mit nicht erhörtem Gebet. Die Frage, ist Gott eigentlich herzlos und lieblos, wenn er uns unsere Herzenswünsche nicht erfüllt? Man empfindet das tatsächlich manchmal so. Was denkst du? Ich habe im Internet einen Erziehungsratgeber zu Rate gezogen und da fand ich doch interessant etwas über Wunscherfüllung. Da hieß es so, liebe Eltern, einer der grundlegenden Fehler bei der Kindererziehung ist, wenn Kinder jeden Wunsch erfüllt wird. Manche Eltern verwechseln dies mit Liebe und denken, dass ich ihr Familienleben glücklicher gestalten werde, wenn sie jeden Wunsch des Kindes erfüllen. Erfüllen sie ihrem Kind nicht jeden Wunsch, damit es glücklich wird. Tja, Jesus sagt es so, würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Brot bittet? Würde er ihm denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt es ihnen auch. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, wenn sie darum bitten? Wenn manche Gebete nicht erhört werden, kann es manchmal daran liegen, dass wir nicht erkennen, was wirklich auch im Sinne Gottes gut für uns und unser Leben und unsere Lieben ist. Das beweist die Geschichte eines kleinen irischen Mädchens namens Amy Carmichael. Damit möchte ich schließen. Habe ich da noch einen? Ja. Diese Geschichte hat mich schon als Kind fasziniert. Meine Mutti hat sie uns in der Kinderstunde damals erzählt. Amy glaubt an Gott und daran, dass er Gebete erhört. Und deshalb betet sie eines Abends darum, dass Gott ihr doch bitte blaue Augen geben möge. Sie hatte nämlich tiefbraune, Aber die blauen gefielen ihr besser. Und so hat sie ganz vertrauensvoll, eben wie ein Kind betet, gesagt, lieber Gott, gib mir doch bitte blaue Augen. Amen. Und am nächsten Morgen stand sie gespannt auf, rannte zum Spiegel und siehe da, ihre Augen waren braun geblieben. Immer noch braun. Was für eine Enttäuschung. Antwortet Gott nicht auf unser Gebet? Doch, aber wir müssen manchmal schmerzhaft lernen, dass Nein auch eine Antwort ist. Diesen Satz habe ich von Amy Carmichael und ich habe ihn für mein Leben gelernt. Nie wieder vergessen. Nein ist auch eine Antwort. Das hat sie später, als sie in Indien Missionarin war, erkannt und aufgeschrieben in ihrem Buch. Da entdeckte sie nämlich, dass was für ein Segen das war, dass Gott ihr damals eben keine blauen Augen gegeben hatte. Amy rettete nämlich in diesem hinduistischen Land Mädchen, die von ihren Eltern an den Tempel verkauft wurden und dort als Tempelprostituierte ein schreckliches Dasein fristeten. Und so verkleidete sie sich als Inderin und hatte so Zugang zu den Tempeln, konnte den Mädchen helfen, holte sie aus dem Waisenhaus. Nee, in ihr Waisenhaus aus dem Tempel. Mit blauen Augen wäre sie im Tempel sofort als Ausländerin erkannt und rausgeschmissen worden. Gott wusste schon, was aus Amy einmal werden würde, und deshalb hat er ihr braune Augen gegeben und erhörte ihr kindliche Bitte damals nicht so, wie sie es gern gehabt hätte. Genauso macht er das auch mit unseren Bitten, die nicht mit seinen guten Plänen übereinstimmen. Er sagt Nein dazu. Und das hat nichts mit Hartherzigkeit zu tun, sondern geschieht aus Liebe. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft so ein Nein sein kann. Aber das Wissen um die tiefe Liebe zu Gott und diese tiefe Liebe Gottes zu mir und die Erkenntnis, dass sein Plan immer der beste ist, hat mich innerlich dann zur Ruhe kommen lassen. Deshalb werde niemals mutlos oder auch bockig, wenn Gott Nein sagt. Halt fest daran, dass in allem, was er tut und was er geschehen lässt, seine Liebe steckt. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, und vielleicht möchtest du dieses Lied leise mitbeten innerlich. Er hat so geschrieben, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst. Scheint mein Glaube, mein Gebet auch nach außen oft vergebens, weil weiß ich doch, kein Tag vergeht, keine Stunde meines Lebens, ohne dass Gott hört und sieht, was ich brauche, was ich frage. Was immer dann geschieht, ich will ihm sagen, in jeder Lage, ich vertraue dir, auch wenn du nicht jeden Wunsch erfüllst. Ich vertraue dir, weil du nur das Beste für mich willst. Beten ist ein riesiges Vorrecht. Lassen wir es uns nicht vermiesen durch zweifelhafte Gedanken in langen Wartezeiten oder auch durch schmerzhafte Nein-Antworten von Gott. Amen.